Was sind jetzt so die Geschichten, die ich angehen muss? Welche Strategie ist am klügsten dabei? Worauf gilt es zu achten und was sind so ein bisschen die Fallstricke dabei? Das hat so viele Aspekte, die dabei sind. Da sind steuerliche Aspekte, liquiditäre Aspekte. Da geht es natürlich auch um Zukunftsplanung, gewisse Variablen durchzurechnen, Wahrscheinlichkeiten mal auch durchzugehen, was passieren könnte, was ist dann. Aber versteht ihr, das sind Kosten, die bringen uns nicht weiter, die tun nur weh. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Bundesrepublik Deutschland. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und heute ist ja wieder Samstag und wir widmen uns einer neuen Folge und wollen uns heute über das Thema, ja, über was wollen wir uns unterhalten? Also stellt, ich kann es nicht mit einem Begriff, deswegen versuche ich es zu erklären. Stellt euch einfach vor, ihr habt bereits eine Immobilie erworben, und zwar beispielsweise jetzt ein Häuschen, wo ihr eingezogen seid, und merkt jetzt, oder eine Wohnung, je nachdem, und merkt jetzt, wow, irgendwie habe ich Bock auf Veränderung. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gehe ich es am klügsten an? Also, ihr wohnt in einem Haus und wollt ein neues kaufen, oder ihr wohnt in einer Wohnung und wollt eine neue kaufen. Was sind jetzt so die Geschichten, die ich angehen muss? Welche Strategie ist am klügsten dabei? Worauf gilt es zu achten? Und was sind so ein bisschen die Fallstricke dabei? Einfach mal aus Sicht einer Bank vielleicht auch so ein bisschen erklärt, dass ihr vielleicht mit euren Gedanken doch ein bisschen tiefer gehen könnt und schaut, wie es funktioniert. Ich fange mal vorne an. Wie komme ich auf dieses Thema? Eigentlich wollte ich heute tatsächlich einen Kunden als Gast mit reinnehmen in den Podcast, aber da wir in der vergangenen Woche 3 Fälle eingereicht haben bei Banken mit dem Thema Zwischenfinanzierung, also ich habe ein Objekt und möchte das verkaufen, ein neues kaufen dafür, habe ich mir gedacht, wow, okay, dann scheint draußen doch mehr Nachfrage zu sein zu diesem Thema als ursprünglich mal geplant. So, jetzt muss man das sehr, sehr, und es ist nicht ganz so leicht wie eine normale Finanzierung, weil im Prinzip müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Also, ihr wohnt in einem Haus oder einer Wohnung und habt die jetzt beispielsweise, was weiß ich, vor 7 Jahren gekauft, um mal irgendwas zu nennen, und überlegt jetzt ein neues Objekt zu erwerben und dort einzuziehen. Da stellt sich ja die allererste Frage, was mache ich mit dem bestehenden Objekt? Da gibt es 2 Möglichkeiten im Prinzip. Die eine Möglichkeit ist, man behält dieses Objekt und sagt, okay, ich behalte das und vermiete das. Und das wäre jetzt auch erstmal, glaube ich, das, was ich jedem raten würde, um es mal pauschal zu sagen. Ich würde in der jetzigen Situation wahrscheinlich keine Objekte verkaufen, es sei denn, es ergibt sich aus dem Verkauf und deren Erlösen, also Verkauf und das, was man nachher über hat sozusagen, aus dem Ertrag, aus dem Verkauf, ein wesentlich besseres Investment als das aktuelle. So. Das heißt, wenn ihr gerade irgendwie einen Schnapper als Kapitalanlage kaufen wollt, dann könnt ihr jetzt auch gerne ein bestehendes Objekt verkaufen. Aus meiner Sicht ist es aktuell ein bisschen schwierig, weil tatsächlich die Kaufpreise natürlich nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und aktuell ist es aufgrund des sich natürlich wieder stabilisierten Zinses, aber immer noch nicht so, dass sich, 80% der Bevölkerung Bier leisten können, ist immer noch ein bisschen angespannt. Und das höre ich auch von Kunden. Gestern wieder eine Nachricht bekommen, gestern Abend, liebe Grüße da an Olli und Familie, die jetzt einfach sozusagen was Neues kaufen wollten, aber sich jetzt entschieden haben, das bestehende Objekt erstmal auch zu vermieten, weil ein Verkauf nicht zu dem Erlös stattfinden könnte, wie man es sich vorstellt. Ja, man will sein Objekt auch nicht zu niedrig verkaufen, also von daher gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Von daher, wenn ihr ein neues Objekt gefunden habt und dieses autark finanzieren könnt, also das bestehende Objekt nicht dafür braucht, dann rate ich euch, behaltet das bestehende Objekt, selbst wenn es ein Haus ist, vielleicht auch mit viel Wohnfläche und viel Grundstück und gefühlt viel Aufwand, nur gefühlt. Behaltet das, vermietet das und seht zu, dass ihr eine gute Miete erzielt, dass diese Miete optimalerweise nachher dementsprechend die Raten bei der Bank tilgt. Wenn ihr uns bei YouTube verfolgt, nur mal so nebenbei, hier schwirren 2 Fliegen rum, ich raste gleich aus. Also, wenn ihr es nur hört, ist das eine, aber wenn ihr mich seht, ich winke hier die ganze Zeit. Also nicht wundern, ich habe jetzt irgendwie keine Krankheit oder so, sondern ich winke einfach nur, weil die Fliegen mich nerven. Also, back to the topic. Ihr habt ein Objekt gefunden, wollt dieses erwerben, dann versucht das autark hinzubekommen. So, jetzt ist es in vielen Fällen so, dass kein Eigenkapital da ist. Was kann man dann machen? Man könnte natürlich auch, Möglichkeit 2, an das bestehende Objekt rangehen. Also, nehmen wir mal an, ihr habt ein Objekt gekauft, damals für, was weiß ich, 300.000 Euro. Der aktuelle Wert ist wegen mir 400.000 Euro und die Restschuld liegt noch bei 200.000 Euro. Dann haben wir ja laut Adam Riese 200.000 Euro Differenz zwischen dem aktuellen Wert und der Restschuld. Jetzt kann man natürlich zu der Bank gehen, die schon im Grundbuch drin steht, und sagen, moin, liebe Bank, ich hätte ganz gerne mal 100.000 Euro beispielsweise, um dann das einsetzen zu können für den Erwerb des neuen Objektes. Das wird funktionieren, dann werdet ihr eine Kapitalbeschaffung machen auf das aktuelle Objekt. Dann müsst ihr mit der jetzigen Bank sprechen und dann wird die euch einfach ein Darlehen vorschlagen. In den meisten Fällen machen wir das tatsächlich dann, eigentlich in 100% der Fälle, gehen wir auf die Bank dann zu und sagen moin, spiegeln das sauber im System, wir möchten gerne 100.000 Euro Kapitalbeschaffung haben. Dann müssen wir der Bank erklären, wofür wir die 100.000 Euro haben möchten, nämlich als Eigenkapital für den Erwerb eines neuen Objektes. Und dann ist das eine gängige Methode. Jetzt müsst ihr natürlich Folgendes überlegen. In dem Haus, wo ihr aktuell wohnt, habt ihr eine Rate an die Bank. Sagen wir mal 1.000 Euro, okay? Und zu wahrscheinlich besseren Zinsen, weil damals abgeschlossen, je nachdem. Und jetzt möchtet ihr nochmal 100.000 Euro aufnehmen. Das heißt, ich spinne jetzt einfach mal, nochmal 1.000 Euro Belastung im Monat. Das bedeutet natürlich dann, dass wir 2.000 Euro Belastung auf dem jetzigen Haus haben. Und dann wäre es natürlich optimal, wenn die Miete, die ihr erzielt, durch die Vermietung auf diesem Haus nachher 2.000 Euro ist. Weil so habt ihr liquiditär betrachtet keine Unterdeckung. Die Raten bei der Bank spiegeln genau das wider, was ihr nachher an Miete bekommt. Klar, jetzt gibt es noch ein paar steuerliche Aspekte, die lasse ich aber jetzt mal außen vor, wie die Abschreibung des Zinses und so weiter. Das würde jetzt ein bisschen zu tief gehen. Aber ihr merkt schon, da wird es schon langsam tricky, ne? Also erstmal gilt es zu überlegen, was ist die richtige Gangart? Vermiete ich dieses Objekt weiterhin und lasse es einfach so laufen, wie es ist, weil ich die Finanzierung beim neuen Objekt aus frischem Eigenkapital darstelle? Wenn ich kein frisches Eigenkapital habe, dann beleihe ich das bestehende Objekt, um dort Eigenkapital zu generieren, was ich dann einsetze in die neue Immobilie. Das wären die beiden Möglichkeiten, wenn ihr das bestehende Objekt behalten möchtet und dann dementsprechend in das neue einzieht. Soweit das Thema Vermietung, glaube ich, verstanden, ne? Also entweder laufen lassen, wie es ist, oder Kapitalbeschaffung für Eigenkapital. Das allein ist schon eine Finanzierung, weil diese Kapitalbeschaffung, müsst ihr euch vorstellen, da geben wir ja als Objekt das bestehende Haus an, wir legen die Verträge an, die aktuell bestehen, wir müssen einen auch VDP, also einen Marktwert eruieren aus dem System, wir dürfen nicht die Restschulden vergessen, die bei der Bank herrschen, und dann eruieren wir im System, wie viel Kapitalbeschaffung ist überhaupt möglich, wie ist der Zins, wie ist die Rate und passt das dann noch ins Gesamtkonzept auch von der Finanzierung des neuen Häuschens. So, das wäre sozusagen Part 1, also das Thema, ich behalte die Immobilie, entweder vermiete ich sie und mache keine Kapitalbeschaffung oder ich vermiete sie und mache eine Kapitalbeschaffung. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's darum, es gäbe ja theoretisch, oder anders gesagt, wenn die Kapitalbeschaffung auf der Immobilie nicht in der Höhe möglich ist, wie wir es eigentlich bräuchten als Eigenkapital fürs neue Objekt, dann müssen wir wahrscheinlich verkaufen. Und für viele Kunden ist das auch der, sagen wir mal, der favorierte Weg, weil man dann weniger Aufwand hat. Ich möchte es mal so beschreiben. Also für viele ist das mit dem Vermieten rein wirtschaftlich betrachtet logisch, rennt ihr bei mir auch offene Türen ein, versteht man das. Aber für viele ist es eben auch ein emotionaler Punkt zu sagen, boah, ich habe gar keinen Bock, mich drum zu kümmern, so, und dann hast du einen Mieter drin, dann ist da irgendwas kaputt. Ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Von daher könnte auch ein Verkauf interessant sein. Und aus dem Verkauf eruiert man dann wahrscheinlich mehr frisches Kapital, was wir einsetzen können fürs neue Objekt, als wenn wir nur eine Kapitalbeschaffung machen würden. Warum ist das so? Relativ einfach. Also wir machen ein Szenario wie eben nochmal. Wir haben vor 7 Jahren gekauft für 300.000 Das Objekt jetzt, ne, ganz einfache Zahlen, wegen mir 400.000 Euro wert und die Restschuld 200.000. Um es jetzt mal ganz einfach zu machen, wenn ich dieses Objekt für 400.000 Euro verkaufe, habe ich 200.000 Euro Cash. Ich lasse jetzt mal die Vorfälligkeitszinsen weg, die wir zahlen dürfen, weil wir noch keine 10 Jahre Darlehenslaufzeit haben. Wobei, stimmt gar nicht, selber genutzt haben wir das gar nicht. Also von daher, doch, Vorfälligkeit haben wir, aber das Thema Spekulation haben wir nicht. Also, Vorfälligkeit haben wir trotzdem ein bisschen, aber worauf ich hinaus will ist, jetzt haben wir beispielsweise 200.000 Euro, die wir an frischen, liquiden Mitteln haben, wenn wir das Haus verkaufen. Jetzt haben wir aber eine Problematik bei der Geschichte. Nämlich ist es so in den meisten Fällen, dass der Hausverkauf des bestehenden Objektes zeitgleich eigentlich stattfindet mit dem Erwerb des neuen Häuschens. Weil der Kauf des neuen Häuschens und die Finanzierung dazu wird in den seltensten Fällen, habe ich jetzt zweimal gehabt in 14 Jahren, wird in den seltensten Fällen vorher stattfinden. Ja? Das heißt, wir sind zeitgleich unterwegs, bedeutet Folgendes. Wir richten bei der bestehenden Immobilie eine sogenannte Zwischenfinanzierung ein. So, was ist eine Zwischenfinanzierung? Ihr sagt einer Bank, die ihr jetzt neu aus dem System rausgesucht habt oder die wir gemeinsam rausgesucht haben, mit der Bank ihr das neue Objekt finanziert. Sagt ihr, pass auf, liebe Bank, ich habe hier ein bestehendes Objekt, schau mal, das liegt wunderbar. Wir haben dort einen Wert, einen Marktwert von 400.000 Euro, den muss die Bank natürlich auch dann bestätigen. Und wir haben eine Restschuld von 200.000 Euro. Also, liebe Bank, möchte ich gerne diese Differenz, die wir dort haben, als Eigenkapital in die neue Finanzierung mit einbringen. Und jetzt ist es so, das könnt ihr für euch auch mal übrigens privat gut durchrechnen als Rechenbeispiel. Ihr eruiert mal einen Marktwert, es gibt verschiedene Rechner online, zumindest mal dieses ganz grob rausspucken. Eruiert ihr mal einen Marktwert eures Objektes. So. Dann nehmt ihr von den Restschulden bei den Banken, zieht ihr von diesem Marktwert ab. Also ich mache jetzt mal das Beispiel von eben. Stellen wir uns vor, ihr mit eurem Objekt eruiert 400.000 Euro, zieht jetzt die Restschulden von 200.000 Euro ab und kommt laut Adam Riese also auf 200.000 Euro Differenz. Jetzt wird die Zwischenfinanzierung bei der Bank aber niemals mit 200.000 Euro eingerichtet werden können. Warum? Weil die Bank einen Abschlag nimmt. Und das ist ganz entscheidend an der Stelle. Wir können nicht die volle Differenz beleihen, sondern im, zumindest mal im Regelfall, 75%. Bedeutet, wir bekommen nicht 200.000 Euro aus dieser Zwischenfinanzierung, sondern nur 150. So, jetzt rolle ich das Thema nochmal von vorne auf für euch. Wir wohnen in einem Häuschen mit 400.000 aktuellen Wert, mit 200.000 Restschuld. Dieses Objekt, haben wir festgestellt, wollen wir nicht beleihen als Kapitalbeschaffung, sondern wir wollen es verkaufen. Und wir haben ein neues Objekt bereits gefunden. Dann sagen wir im System der Finanzierung der neuen Bank, wir haben ein Objekt, da dürft ihr euch gerne mit einer Grundschuld eintragen, was nämlich dann auch bedeutet, wenn das alte Haus verkauft ist, bekommt die Bank, die neue Bank fürs neue Objekt sofort ihr Geld aus diesem Verkauf. Und dafür muss natürlich ein bisschen Platz sein. Haben wir gerade festgestellt, da ist genug Platz, 200.000 Euro. Und dann können wir 75% von diesen 200.000 Euro ansetzen, also 150.000 als Zwischenfinanzierung. Wie geht's weiter? Dann bekommt ihr für den Kauf des neuen Hauses von der Bank also diese 150.000 Euro gestellt, mit denen ihr beispielsweise einen Teil des Kaufpreises zahlen könnt oder die Erwerbsnebenkosten oder Modernisierung. Also ihr könnt Dinge im Rahmen des Erwerbs des neuen Hauses kaufen, um es dann sauber darzustellen. So schön, so gut. Wenn das alte Haus verkauft ist, fließen dann diese 150.000 direkt zu der Bank und den Mehrerlös, also nehmen wir an, ihr würdet es verkaufen für 400.000 Euro, dann fließen 200.000 Euro zur alten Bank, 150.000 zur neuen Bank, die Zwischenfinanzierung, und dann bleiben euch noch 50.000 Euro Liquide über, die ihr dann einsetzen könnt für Dinge am Haus oder was auch immer, weil es ja euer Geld an der Stelle ist. Also von daher, die Bank nimmt mal einen Sicherheitsabschlag, wo sie einfach sagt, okay, 75%, das werden wir nachher auf jeden Fall erzielen am Markt. Ihr könnt euch vorstellen, als die Zinsen gestiegen sind, so Anfang 22, auch im Jahre 23 war es teilweise noch ein bisschen tricky, dass Kunden auch bei uns, es ist Gott sei Dank nur einmal richtig böse gewesen, eine Zwischenfinanzierung, oder anders, wir haben die Finanzierung fertig gemacht mit der Zwischenfinanzierung, haben wir auch eingereicht und dann sind die Zinsen gestiegen. Das heißt, der Verkaufserlös, den wir ursprünglich mal eingeplant hatten, war so gar nicht mehr realisierbar, weil die Leute einfach dieses Objekt gar nicht mehr zu dem Preis kaufen konnten und wollten, weil die Zinsen gestiegen sind. Also wenn ihr genau natürlich so eine Phase erwischt, das war jetzt aber ehrlicherweise auch ein krasser Anstieg, dann habt ihr natürlich da mit Rosinen gehandelt. Von daher würde ich immer, was die Zwischenfinanzierung betrifft, ganz, ganz realistische Zahlen nehmen. Und da ist natürlich das Gute, dass ich selber Immobilienbewerter bin, also mich auskenne mit Einwertung von Immobilien. Und wenn du da natürlich eine gewisse Zertifizierung hast durch die DEKRA, dann weißt du eben auch, okay, worauf gilt es zu achten und was ist am Markt nachher realistisch. Und ich mache noch ein bisschen weiter gleich mit Fachlichkeit, aber da würde ich euch immer raten, sucht euch bloß jemanden, der das kann. Ja, also ich bin nicht der Nabel der Welt, ich kann das sehr gut, was ich mache, aber es gibt auch noch andere, die das gut können. Holt euch da Hilfe, holt euch wirklich Hilfe, weil dieses Prozedere, dieser Schritt von ich verkaufe oder ich beleihe, das hat so viele Aspekte, die dabei sind. Da sind steuerliche Aspekte, liquiditäre Aspekte, da geht es natürlich auch um Zukunftsplanung, gewisse Variablen durchzurechnen, Wahrscheinlichkeiten mal auch durchzugehen, was passieren könnte, was ist dann. Also schon Punkte, das würde ich euch nicht raten, allein zu machen. Das ist wirklich, könnte wirklich gefährlich werden hinten raus. Von daher holt euch Hilfe, was dieses Thema betrifft. So, jetzt müsst ihr Folgendes vorstellen. Jetzt gehen wir weiter. Also ihr habt verstanden, das bestehende Objekt kann ich entweder vermieten und einfach laufen lassen, wenn ich die neue Finanzierung selber tragen kann, aus frischem Eigenkapital. Oder aber ich vermiete mein Objekt und beleihe es. Dann richten wir eine Kapitalbeschaffung ein auf dem Objekt. Es gibt frisches Geld. Und Möglichkeit 3 und auch die gängigste aktuell ist die, ich verkaufe das Objekt. Und dafür brauchen wir witzigerweise bei dem Einreichen der Finanzierung fürs neue Objekt, brauchen wir dann auch schon ein Exposé. Also brauchen ein Exposé für das bestehende Objekt, wo die Bank einfach sieht, okay, das Ding ist wirklich inseriert, die haben vor, das zu verkaufen. Und was macht das Ganze jetzt so, so tricky an der Stelle? Ihr müsst euch vorstellen, dass die Bank, die ihr als neue Bank ausgesucht habt, dann zwei Objekte einwerten muss. Die muss sich natürlich das neue Objekt angucken, um festzustellen, okay, das Geld, was die von uns haben wollen für die Finanzierung, entspricht auch dem Wert dieser Immobilie. Das macht ja jede Bank bei jeder Finanzierung. Thema Beleihungsauslauf. Aber sie muss sich natürlich auch die bestehende Immobilie angucken. Warum? Um zu eruieren, ob die Zwischenfinanzierung, die wir dort einreichen und umsetzen wollen, ob die auch von den Zahlen wirklich nachvollziehbar ist. Versteht ihr? Also Beispiel, nehmen wir an, wir haben die gleichen Zahlen wie eben auch, 400.000 Wert, 200.000 Restschuld und wir wollen jetzt eine Zwischenfinanzierung einrichten von 250.000 Euro. Das wird nicht funktionieren, logischerweise, nicht wahr? Weil die Bank sehen wird, die kriegen die Bude doch gar nicht zu dem Preis verkauft. Zwischenfinanzierung plus Restschuld, das geht ja gar nicht auf. Ne? Also die müssen beide Objekte einwerten und das ist dann schon auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Warum? Weil wir Unterlagen beisteuern dürfen. Aber diese Unterlagen, die wir für die Finanzierung brauchen, die braucht ihr auch für den Verkauf. Also von daher ist das eigentlich völlig boogie an der Stelle. Zusammentragen müssen wir sie unabhängig davon. Ab und zu erstelle ich auch mal Objektunterlagen für Kunden mit einem Stempel drauf, weil ich es ja darf, was so Wohnflächenberechnungen betrifft. Aber geht man mal davon aus, es sind die gängigen Unterlagen. Also ein Grundbuchauszug, wenn es eine Wohnung ist, eine Teilungserklärung, eine Flurkarte, Wohnflächenberechnung, Baubeschreibung, vielleicht Kubatur. Also die gängigsten Geschichten sozusagen, was das betrifft, ein bisschen Grundriss, Ansicht, Schnitt, also die üblichen Dokumente. Und dann reichen wir dabei das bei der Bank ein. So, jetzt vom zeitlichen Ablauf. Stellt euch vor, Januar fangt ihr an und sagt, oh, ich hätte Bock umzuziehen, was Größeres vielleicht. Ja, jetzt irgendwie, früher wart ihr erledigt, dann kam ein Partner dazu und jetzt habt ihr 4 Kinder. So, und stellt jetzt fest, oh, die Zimmer wären doch ein bisschen wenig, wir brauchen was Größeres. So, das macht ihr im Januar. Dann findet ihr vielleicht im März etwas, wo ihr sagt, alright, dieses Objekt finden wir geil, wir haben es besichtigt. Und optimalerweise habt ihr vielleicht im Februar oder im Januar auch schon mal angefangen, Kontakt zu mir aufzunehmen, um mal das Gerüst zu besprechen, also den Rahmen zu besprechen. Was ist möglich? Welche Szenarien gibt es? Welche Steuervorteile? Wo ist die Wirtschaftlichkeit besser? Worauf gilt es zu achten, dass ihr, wenn ihr besichtigt, auch schon wisst, okay, was geht eigentlich? So, jetzt habt ihr dieses Objekt beispielsweise im März gefunden. Und jetzt gilt es ja mehrere Dinge und deswegen macht es eben auch so komplex von der Abhandlung, nicht wahr? Vom Timetable. Weil jetzt gibt es ja mehrere zeitliche Aspekte zu betrachten. Also, der erste zeitliche Aspekt wäre der, was glauben wir, wie lange wir brauchen, um einen Käufer zu finden, für unser jetziges Objekt, und oder wie lange brauchen wir einen Mieter zu finden für unser Objekt? Da ist natürlich Mieter finden wesentlich einfacher. Warum ist das so? Weil ihr im Prinzip zum Ende eines Monats auszieht und am ersten jemand dort einzieht. Also es gibt nichts Schwieriges zu tun. Bei einem Verkauf hängen natürlich ungleichmäßig viele Schritte mit dran. Ne? Also ihr müsst zum Notar den Kaufvertrag unterschreiben, dann müsst ihr mit der Bank korrespondieren wegen Ablösen. Also it's a little bit more tricky, wie die Franzosen sagen würden. Also von daher geht es ein bisschen darauf zu achten, dass ihr diese Schritte beachtet. Das ist die eine Nummer. Und die andere Geschichte ist dann natürlich, wenn ihr mit dem Verkäufer, mit den Verkäufern, je nachdem, des neuen Objektes sprecht, müsst ihr natürlich auch überlegen, okay, wann komme ich denn da rein? Weil das sind natürlich dann die Zeitpunkte, wo es ein bisschen zu koordinieren gilt. Weil, ich mache ein Beispiel, wenn das neue Haus zum November beispielsweise bezugsfertig ist, ist es in der Regel so, dass wir noch einen Monat brauchen, um zu malern, zu renovieren. Vielleicht zwei Wochen, aber spielt keine Rolle. Sagen wir mal, am 30.11. wäre Übergabe dieses Objektes. Dann gilt es natürlich, alles andere, was dort dranhängt, vorher sauber zu koordinieren. Und warum komme ich jetzt auf die zeitliche Komponente? Weil die Zwischenfinanzierung, die wir einrichten, ja, dieses Eigenkapital, was wir uns auf dem jetzigen Haus holen schon mal, hat, um es vorsichtig zu formulieren, nicht unbedingt einen sexy Zins. So. Was heißt das? Das heißt, dass die beste Zwischenfinanzierung, die ich aktuell gerade gesehen habe, lag bei 4,75 Zins und das ist noch brutal gut. Die anderen Banken liegen alle so bei 6-7%. Ja, also irgendwo so in dem Dreh. Jetzt dürft ihr euch Folgendes vorstellen. Jetzt richtet ihr also eine Zwischenfinanzierung ein und sagen wir mal, die Finanzierung für das neue Häuschen reichen wir im April. Ich spinne jetzt mal irgendwas. Reichen wir im April ein, okay? Und im Mai ist sie bestätigt und der Kaufpreis, und jetzt wird es interessant, der Kaufpreis fürs neue Häuschen fließt beispielsweise 4 Monate, bevor wir ins neue Haus kommen, okay? Um mal irgendwas zu nennen, so. Das heißt, wir zahlen das Häuschen schon an und 4 Monate später kommen wir aber erst rein, als Beispiel jetzt, so. Das heißt, wir haben da eine Differenz, was die zeitliche Komponente betrifft, wo wir jetzt halt ein bisschen darauf achten dürfen, dass die Zwischenfinanzierung nicht zu lange läuft. So. Üblich ist natürlich, dass der Kaufpreis erst dann gezahlt wird, wenn ihr den Schlüssel bekommt vom neuen Haus. Das wäre ja auch wünschenswert an der Stelle. Worauf will ich final hinaus? Das Entscheidende ist, wenn ihr so ein Konzept plant, und zwar einen Verkauf einer bestehenden Immobilie, mit einer Zwischenfinanzierung für ein neues Objekt, dass der Zeitpunkt vom Geld abrufen bei der Bank fürs neue Objekt bis zu, sagen wir mal, Überweisung der neuen Eigentümer auf euer jetziges Objekt, dass dieser Zeitpunkt möglichst kurz, diese Zeitspanne möglichst kurz ist. Warum? Weil die Zwischenfinanzierung für 150 bis 200.000 Euro, und jetzt müsste ich selber mal kurz rechnen, sagen wir mal, wenn die im Schnitt 5% hat, also Zins und 1% Tilgung wegen mir, wenn man es mit reinpackt, müsste man jetzt nicht zwangsläufig, aber machen wir einfach mal. Wenn ihr also 150.000 euch aufnehmt, dann sind das, lass mich rechnen, 150.000 mal 0,06 und das geteilt durch 12, dann sind das in dem Fall 750 Euro, die ihr, und das müsst ihr einfach nur verstehen, die ihr dafür zahlt im Monat, damit die Bank euch Eigenkapital gibt, damit ihr das neue Objekt schon mal sauber kaufen könnt. Und diese 750 Euro bringen euch aber null voran, versteht ihr? Weil das ist nur eine Übergangslösung. Aber diese 750 Euro tun natürlich Liquidität weh. Und wenn wir jetzt eine Bank haben, die beispielsweise einen Zins von 7% hat und ihr 200.000 Euro aufnehmt, dann wird es nachher richtig teuer. Das heißt, das Entscheidende, und das ist etwas, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr euch für dieses Modell entscheidet, zu verkaufen, was ich mitgehen würde, nochmal, ich finde es völlig fein, ich begleite euch da gerne bei, aber der Zeitpunkt und diese Zeitspanne zwischen ich rufe Geld bei der neuen Bank ab und es fließt Geld von der alten Bank, um diese Zwischenfinanzierung wieder aufzulösen, diese Zeitspanne muss möglichst gering sein. Das heißt, ihr müsst super gut vorbereitet sein, was den Verkauf betrifft eures Hauses. Das Exposé muss stehen, die Unterlagen müssen stehen, es muss, das Inserat muss stehen. Wisst ihr, es muss alles fertig sein. Es muss eigentlich alles schon tipptopp sein, damit ihr richtig scharf schießen könnt. Weil Das ist wirklich der alles entscheidende Punkt. Das tut monatlich weh. Die Kunden sagen mir mal, ja, Björn, so 3-4 Monate kann ich gut ab, gar kein Thema. Meinetwegen auch 4 oder 5. Aber versteht ihr, das sind Kosten, die bringen uns nicht weiter. Die tun nur weh. Und deswegen ist eine Zwischenfinanzierung gar nicht so schwierig einzurichten, wenn man es mal gemacht hat. Also da, was wir jeden Tag machen, geht es. Für euch ist es wahrscheinlich jetzt vom Input her viel, aber es ist möglich. Und was ich damit sagen will, es gibt halt wirklich viele, viele, viele Punkte, die ihr dabei zu beachten habt. Das ist nicht so einfach wie, ich wohne gerade zur Miete, kaufe was Neues und ziehe dann da ein. Das ist auch schon tricky, wenn ihr drüber nachdenkt. Aber das hier mit einer Zwischenfinanzierung ist dann die Champions League nachher. Und da gibt es so viele Dinge, wo ihr auf die Fresse fallen könnt, wo ihr euch wehtun könnt, dass ich immer sage, holt euch bloß Hilfe. Holt euch fachliche Hilfe. Holt euch nicht nur Hilfe von einem Finanzierer, holt euch Hilfe von jemandem, der sich mit Immobilien auskennt, der sich an dem Markt auskennt, der auch mal außerhalb einen Tipp geben kann, der sich mit Werten von Immobilien auskennt, Verkaufspreise, Marktwerte eruieren kann. Also das ist wirklich, wirklich wichtig an der Stelle. Aber es ist möglich. Und wenn ihr dort die richtigen Systeme, die richtigen Bankpartner, den richtigen Begleiter an eurer Seite habt, dann ist es nachher auch nicht Kindergarten, aber dann wird es flutschen. Ja? Wenn ihr es alleine probiert, wird es, glaube ich, richtig übel. Deswegen holt euch da Hilfe. Gut, ihr Süßen, ich schiel so ein bisschen auf die Uhr. Das war heute viel Fachlichkeit, aber ich fand es insofern ganz spannend, weil es mal ein Thema ist, was draußen anscheinend viel Beliebtheit mit sich zieht. Und von daher dachte ich, baue ich die Folge einfach mal ein, weil, wie gesagt, es ist durchaus der ein oder andere unterwegs, der darüber nachdenkt, was Bestehendes zu verkaufen, um dadurch was Neues zu kaufen. Und es gibt, wie gesagt, nur ein paar Dinge, auf die man achten sollte und dann flutscht das schon. Ja? Also. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Restwochenende, meine kleinen Streuchfreunde. Bleibt gesund, bleibt artig und dann sehen wir uns nächste Woche und hören uns optimalerweise auch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Liebe Grüße aus dem Norden und bis bald. Ciao, ciao.